27 Männer.
Ich sitze schon. Aber sehr glücklich.
Womit kann ich ihn heute begrüßen?
Ja, ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Einfach eine Therapiesitzung.
Okay, ja, kein Problem. Dafür bin ich ja der Spezialist hier. Setzen Sie sich. Möchten Sie ein Glas Wasser?
Oh ja, danke schön.
Gut. Worum geht's denn? Warum sind Sie zu mir gekommen?
Also, ich habe da ein Problem. Ich war nämlich vor kurzem mit hunderten Entwicklern zusammen in den USA, in Cupertino, Kalifornien. Und seitdem ich zurück bin, fühle ich mich zu Hause so einsam.
Okay, ich verstehe. Wie begründet sich das? Warum fühlen Sie sich allein, Herr Gündis?
Ich bin es vielleicht nicht gewohnt, viel unter Leuten zu sein, aber jetzt, wo ich mal unter vielen Leuten war, ist da irgendwie so ein Tief. Was kann ich denn dagegen tun? Hätten Sie da ein paar Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Sie machen das schon ganz richtig, indem Sie eine Folge Epstein Tagebuch aufnehmen. Gut, das war unser kleines Intro zu dem Tief nach der WWDC, nach dem großen Hype, den wir hatten im Silicon Valley. Jihad hat es hart getroffen, mich zum Glück nicht ganz so.
Ja, leider, aber wir sprechen da gleich drüber.
Genau. Aber jetzt lass uns doch erst nochmal vielleicht chronologisch vorgehen. Ich meine, wir sind von der WWDC zurückgekommen und wir haben unsere sehr gute Folge aufgenommen, noch in Cupertino. Nee, in San Jose, nicht Cupertino. Das war eine gute Folge. Also mir hat die gut gefallen. Und auch Jan hat gesagt, ihm hat sie gut gefallen. Gestern, glaube ich, hat er das gesagt. Ja. Vielen Dank, Jan. Freut uns.
Ja, wir haben auch übrigens viele Namen vergessen. Zum Beispiel haben wir Arno gar nicht erwähnt. Arno Appenzeller.
Stimmt.
Schöne genau, Folgen.
Letztes Mal, ja, aber das habe ich ja gesagt.
Ja,
das passiert. So viele Leute. Und man ist so gehypt von allem. Genau, aber jetzt, ja, wie jetzt erzähl einfach mal, ohne dass wir jetzt unser Therapiegespräch machen, aber wie, ich meine, du warst auf jeden Fall demotiviert. Was ist denn genau passiert? Oder?
Ich kann es gar nicht genau erklären. Also erstmal bin ich zurückgekommen. Ich war ja noch ein bisschen krank gewesen, ganz am Ende, hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Und dann, als ich zurück war, habe ich gedacht, gut, ich ruhe mich einfach ein paar Tage erstmal aus, mich ein bisschen erholen, auch insbesondere wegen des Jetlags. Und Jetlag hat mich auch richtig, richtig hart getroffen. Also ich war eine ganze Woche, also ich konnte nicht richtig schlafen normal. Und ob das jetzt was damit zu tun, weiß ich nicht. Aber ich bin ja auch umgezogen vor 2 Jahren nach Mainz. Und hier habe ich halt, seitdem ich auch hier bin, bin ich komplett selbstständig immer. Und ich hatte halt diesen starken Fokus, auch ganz viele neue Apps rauszubringen. Also in den letzten, ich glaube, 6 Monaten habe ich ja 6, 7, 8, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Apps rausgebracht. Und das habe ich auch nur geschafft, weil ich wirklich versucht habe, jeden freien Zeitraum, den ich hatte, zu verwenden, um mich hinzusetzen und zu entwickeln. Und insbesondere vor der WWDC habe ich auch versucht, meine neue App Freemium Kit fertig zu machen. Meine Revenue Cat Alternative, die übrigens heute fertig geworden ist, also nach der WWDC. Aber das war so etwas, wo ich noch ein bisschen gecrunched hatte, also sehr viel gearbeitet hatte. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach hier in Mainz noch keine sozialen Interaktionen entwickeln habe können, weil ich mich auch dafür quasi nicht stark gemacht habe. Und wahrscheinlich hat diese Kombination aus, ich war unter so vielen Leuten, die doch so cool waren in der WWDC, und ich habe auch dich da getroffen, wir sind ja die ganze Zeit quasi zusammen unterwegs gewesen. Und dann wieder dieses Alleinsein, also natürlich nur tagsüber, abends habe ich natürlich meine Frau, die auch dann nach Hause kommt und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, aber den Tag über fühle ich mich dann halt oder habe ich mich gefühlt relativ einsam. Das habe ich dann auch auf Twitter geteilt und haben viele Leute mir geschrieben, dass es ihnen teilweise auch so geht nach WWDC oder dass sie auch mal so Phasen hatten. Und auch alleine das hat mir schon geholfen, alleine das, einfach darüber zu sprechen zum Beispiel.
Genau, das hatten wir auch, also hatte ich hier auch als Punkt aufgeschrieben, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, auch ein großer Punkt ist auch einfach darüber sprechen. Weil oftmals du bist jetzt kein Einzelfall damit. Ich meine, das ist ja jetzt vielleicht keine Depression im medizinischen Sinne, aber es ist halt eine temporäre Depression. Niedergeschlagenheit oder genau. Stimmungsschwankungen oder so. Also kannst du wahrscheinlich am besten sagen. Ich
Ich habe keine Ahnung, ob der Begriff Depression hier richtig am Platz ist, da bin ich überfragt. Ich kann einfach nur erzählen, wie es sich angefühlt hat und dass ich halt. Ich war auch nicht so, das ist so das Interessante, ich war nicht so richtig motiviert, wie ich immer vorher war, an Apps zu entwickeln.
Ja.
Also ich hatte gedacht, nach der WWDC bin ich so, oh, jetzt will ich die neuen APIs ausprobieren und so. Aber das hatte ich irgendwie gar nicht. Ich bin zurückgekommen und dachte so, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust. Also die war so ein bisschen Lustlosigkeit.
Ist aber auch, glaube ich, ganz okay mal. Also bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich bin eigentlich nur eine Woche zu Hause gewesen und dann schon wieder auf Weltreise gegangen. Erzähle ich gleich noch, wie es dazu gekommen ist. Aber ja, das, also ich habe in der Woche danach eigentlich gefühlt ganz gut gearbeitet, weil ich habe auch das Gefühl, ich muss was schaffen, irgendwie jetzt mit dem ganzen Reisen, was ich davor hatte, das war alles, sag ich mal, nicht viel gebacken bekommen. Vielleicht irgendwie 1-2 Stunden am Tag gearbeitet und dann habe ich echt irgendwie die paar Tage ganz gut was gerissen. Klar, aber auch mit dem Hintergrund, dass ich schon wusste, oh, ich werde schon wieder bald weg sein und ich muss was reißen. Weil ich hatte ja Ariel von AppFigures auf der One More Conf kennengelernt und darum herum. Und der hatte, die haben den App Promotion Summit in New York gesponsert und die sitzen auch in New York. Und er hat gemeint, so, ja, möchtest du ein Ticket haben? Ich denke mir so, New York, so, ja, ich kenne New York, ich war schon in New York. Und einen Tag für nach New York, aber das Ticket kostet halt 800 Euro, glaube ich, oder 800 Dollar. Und Flug hätte auch nochmal 800 Dollar gekostet. Und dann kommt noch dazu mein Kumpel, den ich auch übrigens 2016, Rahul, an der WWDC kennengelernt habe. Sehr cooler Dude rund in New York. Und der heiratet im August. Und da habe ich schon abgesehen wahrscheinlich, dass ich da nicht kommen kann. Und er auch einfach viel zu beschäftigt ist. Und er keinen Platz in seiner Bude hat, weil Familie und Eltern da sind. Und weil er hat auch zum Beispiel indische Wurzeln und da gibt's große Familie. Und ja, bei mir wäre es dann so gewesen, da hätte ich bestimmt nur, um zur Hochzeit zu kommen, bestimmt 2000 Euro nur hinlegen müssen für Flug, Hotel, Verpflegung, was weiß ich, was halt noch so dazu kommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kombiniere ich es jetzt mit App Promotion Summit, besuche ihn. Für 5 Tage wäre ich jetzt in New York danach noch.
So vor der Hochzeit dann quasi.
Genau, einfach so, weil dann erstmal hat er auch Zeit, ich habe Zeit, wir haben Zeit füreinander. Er ist nicht mit Hochzeit beschäftigt, weil du weißt ja, wie es ist, ich nicht, aber ja. Hochzeit ist stressig, da ist man viel, da hat man einfach keine Zeit für irgendwas. Ja. Genau. Also ich habe auch das größte Teil, den ich da gemacht habe in New York, war meinen Kumpel besuchen und halt einen Tag App Promotion Summit. Da habe ich übrigens auch wieder den Perjan Duro von Money Coach wieder gesehen, die wir auch auf der WDC kennengelernt haben. Der hatte auch, glaube ich, ein Ticket, ich weiß nicht, auch gesponsert bekommen. Ach, und nee, stimmt, er war ja auch, genau, ich habe, da war ja auch Revenue Cat am Times Square, war die,
das war auch
zu dem Open App Promotion Summit, wo einige Entwickler ja, die gewonnen haben an dem Billboard, ihre App promoted zu bekommen, also
am Fifth Avenue, an den großen Bildschirm.
Genau. Und da war die App von seiner Frau dabei und seine Frau, die entwickelt auch, oder so, was ich rausgehört habe, entwickeln die das zusammen. Das war ganz cool eigentlich zu sehen. Also wir waren auf einer Party von AppFigures nach diesem App Promotion Summit und haben auf den Times Square runtergucken können, wo dann wirklich Revenue Cat auf der anderen Seite immer mal wieder kam. Ich habe mal gefragt, was sowas kostet. Ist anscheinend gar nicht so teuer. Also okay. So, keine Ahnung, eine Woche lang am Times Square aktiv sein mit einer Werbung kostet um die 10.000 bis 15.000 Euro. Und dann anscheinend, wenn du irgendwelche Kreditkarten, Cashback-Punkte in Amerika hast, kriegst du es sogar noch günstiger. Also anscheinend ist es nicht teuer. Für das, was man bekommt.
Bezahlbar.
Ja, die okay. Frage ist halt auch wirklich, also ich fand die Revenue Cat Werbung ein bisschen lahm, weil du hast erstmal nichts, es war nur die Katze zu sehen. Ich glaube, Revenue Cat, jeder, der das irgendwie gesehen hat und keine Ahnung hat, was Revenue Cat ist, wusste auch danach nicht, was Revenue Cat ist.
Ja, ist ja die Frage, ob man das überhaupt braucht, wenn man Revenue Cat ist und sowieso nur an Entwickler rangeht, dass man erstmal für die, also
ja, Leute, ja, ja. Und auch die Entwickler, die da waren, also die Apps, die da gezeigt wurden, die haben halt kurz mal einen QR-Code immer gezeigt und dann war es das schon. Wir müssen mal nachfragen, was es so an Downloads gebracht hat im Endeffekt. Ich glaube nämlich gar nicht so viel.
Ja.
Weil wer steht denn wirklich da und hey, den QR-Code muss ich jetzt scannen? Oder vor allem, du siehst den QR-Code für 5 Sekunden und dann denkst du, ah, jetzt hätte ich ihn scannen müssen. Und dann musst du wieder, keine Ahnung, ein paar Minuten warten, bis die Werbung, weil das ist immer so ein Loop.
Ja, ich glaube, die größte Werbung dort war eindeutig für Revenue Cat, für die, also von den, also einfach so ein Markenbildungsding genau. Für Revenue Cat.
Awareness.
Entwickler,
Awareness.
Dieses gute Gefühl haben, guck mal, was für coole Sachen die wir gemacht haben. Natürlich gibt es auch als Post dann mit Video auf Twitter und so. Das könnt ihr gut bewerben.
Genau, das war auch, glaube ich, der größte Teil davon. Und ich meine, die Party, die sie gemacht haben, wäre cool. Und natürlich Essen gratis, Getränke gratis.
Partys können die.
Wir haben schönen Sonnenuntergang da gesehen. An sich, jetzt komme ich mal zum AppPromotion Summit, an sich selber, AppPromotion Summit waren halt, weiß ich nicht, 3 Räume in so einer Konferenzlocation mit Catering und alle möglichen, sag ich mal, um AppPromotion herum, also irgendwie AppFigures, Adapti, irgendwelche ASO-Buden waren da, keine Ahnung, Stream, alles mögliche, die da, irgendwelche Firmen, die da in dem Promotion-Feld irgendwie rumhängen. Und dann gab es halt ein paar Talks dazu. Waren größtenteils irgendwie App-Marketeers und nicht Entwickler. Klar, verständlich. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mir hat die Konferenz so mittelmäßig gut gefallen. Waren ein paar interessante Themen, so in den Talks, aber so grundsätzlich von der Crowd, der Leute, fand ich es nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind mir die
Entwickler
viel lieber.
Zu wenig Entwickler.
Ja, viel zu wenig Entwickler. Das waren alles so keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein anderer Schlag Menschen. Ich will jetzt nicht nichts Negatives sagen, aber ich
fand es. Waren viele im Anzug da und so?
Nee, gar nicht im Anzug, aber halt nicht, irgendwie okay. Ein anderer Schlag Menschen. Also das waren keine Entwickler, das hat man sofort gemerkt irgendwie. Weiß ich nicht. Mit denen hast du über irgendwie, hey, ich bin Indie-Developer, ich mache die und die App. So, ja, cool. So, weißt du, bei anderen Indie-Entwicklern, die sind da so, oh, cool, Mann, geil. Was machst du hier? Also da irgendwie, da ist der Hype viel größer. Ja. Ansonsten, was ich auf dem App-Promotion Summit mitgenommen habe, ist ein wichtiges Thema, was ich jetzt auch weiter bei mir einbauen will und wo ich mich auch bestätigt fühle, wo ich jetzt auch letztens eine E-Mail dazu bekommen habe, ist Gamification. Okay. Und zwar hat ein User mir geschrieben, zum Beispiel, hey, irgendwie, der hat meine App, ich glaube, vor einem Monat runtergeladen gehabt, hat die App, ich sehe das von meinem E-Mail-Footer, den ich mache, hat die App 91 Mal offen gehabt. Und hat mich gefragt, wie er denn das letzte Achievement bekommen kann von meinen Achievements, die ich über GameStop eingebaut habe. oder nee, die letzten 2 oder so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, für das letzte, das wird ein bisschen schwierig, für das letzte musst du die App crashen. also du musst dann so lange irgendwie rumprobieren, bis du irgendwo einen Bug findest, der die App crasht. Aber das ist halt krass, wie man, also es gibt halt ein paar Leute, die das richtig hart triggern. Und da will ich jetzt auch nochmal mehr einbauen zu. Also die Frage ist, du kennst ja zum Beispiel Streaks in Apps, zum Beispiel wie bei Duolingo, ja. Die einen motivieren, die App wieder aufzumachen und wieder reinkommen und weiter zu. Ich finde es ja einerseits, wenn du was lernst, ist so eine Streak hilfreich. Wenn du, weiß ich nicht, irgendwie Spiele hast, die eigentlich nur darauf abzielen, irgendwie das Maximum an Kohle von einem rauszubringen, dann finde ich so eine Streak eher so wie so eine Droge. Und ich überlege halt auch, okay, weißt du, soll ich eine Streak in meine App einbauen, wo ich sage, hey, weiß ich nicht,
scan
jeden Tag rein und scan irgendwas und dann hast du so eine Streak. Bestimmt werde ich sehen, ja, es bringt was. Andererseits finde ich es auch irgendwie bisschen fehl am Platz. Aber gut, man muss es ja auch nicht machen. Das ist ja deine freie Entscheidung.
Ja, vielleicht kannst du ja irgendwas, also ich finde Streaks an sich eine gute Sache, wenn es für etwas ist, was für die Nutzer am Ende des Tages irgendwie positiv ist. Also wenn es etwas ist, was der Nutzer eigentlich sowieso machen sollte, dann ist ein Streak was Gutes und das ist dann eben beim Lernen perfekt. Da kann man sagen, hey, das solltest du eh machen. Du hilfst quasi mit diesem Streak dem Nutzer. Ähnlich zum Beispiel, ich finde, einen ähnlichen Effekt kann man erzielen auch mit Badges. Ich bin zum Beispiel gar nicht so der Streak-Typ. Also ich bin da, ich habe auch Duolingo versucht und das hat mich irgendwie gar nicht gecatcht, aber meine Frau catcht es voll. Also ich kenne viele Leute, die es catcht. Aber mir ist es so, wenn ich bei irgendeiner App diese Zahl 1 oder 2 über dem App-Icon sehe, ich kann nicht anders, ich muss da draufklicken und gucken, was da ist, um das wieder loszuwerden. Also es ist noch so ein zweiter Trick, wie man auch ähnlich wie im Gamification irgendwas finden kann, was regelmäßig in der App wieder im besten Fall nützlich für den User ist, aber eben daran erinnert, die App nochmal zu starten.
Richtig, das habe ich letztens auch gemacht. Lass uns mal mit Ad Promotions damit abschließen. Okay. Ich habe auch nämlich eine Umfrage gemacht zu meiner App, als Push-Notification rausgeschickt. Da habe ich eine Google-Survey gemacht, oder Google-Form-Survey, ja. Und da habe ich eine Push-Nachricht rausgeschickt und da habe ich mir gedacht, weil ich hatte vor längerer Zeit mal implementiert, dass die Notification-Badges, wenn du die App aufmachst, wieder auf Null gehen. So, dann habe ich mal gemacht, jetzt könnte ich mal den Notification-Badge anmachen. Und dann, dummerweise habe ich es falsch implementiert, das heißt, der Notification-Badge ging nicht weg. Und dann habe ich in der Nacht, als ich die Push geschickt habe, noch ein Update rausgeschoben, da das fixt. Und ich habe aber echt über Nacht 4 E-Mails bekommen. Der scheiß Badge geht nicht weg. Ich weiß nicht, warum. Ich stehe kurz davor, die App zu löschen. Und ich mache das so, Alter, ey. Da gibt es echt Leute, die haben...
Ja, ich bin auch so.
So ein OCD, geht der scheiß Badge nicht weg?
Ja, also im Zweifel deaktiviere ich dann einfach die Push-Notifications für die App und dann geht die ja eh weg.
Genau. Aber ich habe halt gesehen, nicht. In meinem Ad-Revenue hat es einiges gebracht, weil nur Leute die App aufgemacht haben, um den Badge wegzubekommen. Dann wahrscheinlich irgendwie 5-mal aufgemacht haben, um ihn wegzubekommen. Auf jeden Fall hat es krass was an Engagement gebracht, nur diesen Notification-Badge zu zeigen. Also im Prinzip die Notification war, hier, dein Feedback ist willkommen.
Okay.
Nimm doch mal teil an der Survey. Das haben auch übrigens 60 Responses habe ich, also 60 Leute haben es gemacht. Okay. Und das Coole war, was ich gemacht habe, ich habe das mit einem fast automatisiert gemacht. Also ich habe Claude AI gefragt. Claude.ai kann ich übrigens empfehlen. Ähnlich wie ChatGPT, hat einen sehr guten Freeplan. Also ich laufe da selten rein, dass ich da in den du kannst jetzt nicht mehr Sachen eingeben, laufe ich selten rein. Also geht recht gut, die Gratis-Version. Und dann habe ich mir ein CSV generieren lassen. Erstmal mir die Fragen generieren lassen. Welche Altersspanne bist du? Welches Telefon? Welche Funktionen nutzt du? Ihm halt irgendwie gesagt, hier ist meine App-Store-Beschreibung. Hier sind so ein paar Daten über mich. Hier ist meine Branding-Guideline, habe ich ihm als PDF gegeben. Dann habe ich gesagt, mach mal bitte eine Survey. Mach die als CSV und dann gibt's kannst du das in Google Sheets importieren. Und von Google Sheets gibt es dann ein Plugin, das nennt sich, oder Extension, nennt sich Formbuilder for Google Sheets. Und da kannst du dann rausgenerieren einen Google Form. Und dann hast du eine Google Form wir verlinken es in den Show Notes, gibt es ein schönes Tutorial. Da ist jetzt, in dem Tutorial ist jetzt nicht Claude AI drin, da ist nur das von Google Sheet zu Google Form. Aber mit Google, also ich habe es mit Claude AI und ich glaube, der hat einmal Scheiße gebaut und dann habe ich ihm gesagt, hier, mach das mal richtig. Und dann hat es funktioniert. Und dann gibst du dem Ding eigentlich nur diese Extension, sagst du, hier, meine Frage beginnt da und die Antworten beginnen von Zelle so und so. Und dann kriegst du das relativ schnell hin. Und es hat auch ich bin ganz froh mit dem Output. Erstmal habe ich in der Push-Notification gesagt, hier, nichts ist umsonst, du kriegst was dafür. Ich werde wahrscheinlich den Leuten irgendwie 3 Monate gratis geben. Es mag halt auch natürlich sein, dass die Leute dann natürlich gebiased sind und sagen, ich will was gratis haben, ich antworte jetzt einfach. Okay. Aber der Outcome ist, von meinen 60 Responses ist meine größte Altersspanne ist wirklich von 45 bis 54 mit 36% von den Leuten, die geantwortet haben. Meine kleinste sind 18 bis 24 und 55 bis 64. Aber so dazwischen drin ist alles Mögliche. So sagen wir mal, die Hälfte der Leute ist zwischen 35 und 54. Telefone sehr stark verteilt. Habe ich gefragt, wie oft sie NFC-Technologie in ihrem Leben benutzen. Über 30% sagen daily, über 20% sagen weekly und so weiter. Also monthly, rarely, never. Einer hat auch gesagt never.
Aber ja, das sind halt auch nur Leute, die deine NFC-App auch installiert haben. Ne?
Genau, und dann habe ich ihn auch einfach gefragt, welche Funktionen sie so nutzen. Und natürlich NFC Reading und Writing sind so die höchsten Sachen. Dann auch die Business Card hat eine höhere Prozentzahl bekommen und dann halt lautere kleinere Features noch. Dann zum Beispiel hatte ich jetzt zwei Leute, die gesagt haben, sie finden das Design nicht so gut, das könnte man mal auffrischen. Das ist sowas, was ich jetzt daraus gewonnen hätte. Mein Design ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt, also da kann man definitiv was tun, bin ich vollkommen der Meinung. Und dann habe ich auch gefragt, hey, how satisfied are you overall with NFC.cool? Was, womit ich sehr glücklich bin, 42% sagen 5 von 5, also very satisfied. Und dann nochmal 32% sagen 4. Also, du kannst eigentlich sagen, fast 75% meiner Nutzer sind glücklich oder jedenfalls die geantwortet haben, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Aber ja, ansonsten bin ich ganz froh, also mit dem Design stehe ich, ja, da kann man was tun, aber das ist natürlich auch sehr subjektiv von demjenigen. Also es sind zwei Leute, die gesagt haben, 2 von 60 ist schon nicht wenig, würde ich sagen. Aber ja, ansonsten das kann ich nur jedem mal empfehlen, das zu machen. Am besten über eine Push-Nachricht, weil da erreicht man die Leute direkt.
Mit Badge.
Genau, also das war auf jeden Fall ein cooles Experiment.
Ja, das ist ja qualitative User Research, was du da quasi gemacht hast. Mhm. Es gibt ja quantitativ und qualitativ. Und du, also man könnte das auch als quantitativ bezeichnen, weil du eine Umfrage hattest. Aber es geht einfach darum, du willst verstehen, wie die Leute deine App finden, wie sie sie benutzen, um deine App eben so zu verbessern.
Genau, also ich habe das auch gemacht, weil ich momentan jetzt, ich habe nicht meine Freelancer rausgeschmissen, aber ich habe es jetzt pausiert mit denen, mein Marketing, weil ich nicht wirklich sehe, dass das Traktion bringt und dafür irgendwie jeden Tag, jeden Monat irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 700 Euro ausgeben für Leute, die da was posten. Ich meine, an sich, ich bin ganz froh, dass die Social Media Accounts jetzt einiges an Content haben, also jeder, der irgendwie kommt, sieht schon was. Wir machen jetzt halt gerade nichts oder ich guck mal nur, dass ich jetzt selber mehr mache, weil ich sehe so über YouTube, das hat bringt einiges, wenn man in YouTube im YouTube Studio guckt, gibt es Recommendations, was suchen User. Und wenn du genau ein Video machst, was suchen die User, dann kriegst du halt auch Klicks aus was.
Was ist mit den YouTube-Videos für die WWDC eigentlich?
Ach so, ja, das ist in der Mache. Es dauert noch.
In der Mache, okay.
Ja.
Bin gespannt.
Aber es ist in der Mache. Genau, also auf jeden Fall habe ich mein Marketing pausiert erstmal und jetzt halt auch hier auf meinem Whiteboard mal evaluiert und auch so ein bisschen Branding-Videos geguckt und was eigentlich so wirklich der Hintergrund, ja, oder wie Marketing wirklich funktioniert und hoffentlich irgendwie mir auch jetzt was bringt. Weil im Prinzip interessiert eine Person kein Feature, sondern eine Person interessiert sich für, hey, welchen Wert bekomme ich aus deiner App raus?
Ja. Also ich habe auch ein Marketingbuch gelesen, vor ein paar Monaten erst, weil ich ja auch das Problem habe, dass ich nicht gut Marketing machen kann. Und dort ist so ein bisschen die Empfehlung, dass man Marketing so als eine Art Weg betrachten soll, Vertrauen zu schaffen, Verlässlichkeit für die Marke. Also es geht da sehr um Markenbildung. Und dass man einfach versucht, positive Assoziationen mit der Marke zu schaffen. Und dass auch deswegen viele Werbung, die man so draußen sieht, oft in der Werbung gar nicht wirklich das Produkt zeigen, sondern einfach nur positives Gefühl und so weiter vermitteln wollen. Ich bin persönlich jetzt nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist für Apps gerade, weil so gerade für Indies, ob es nicht eher was ist für große Unternehmen. Aber grundsätzlich ist Marketing letzten Endes auch viel Vertrauensfrage habe ich in mir ausgelöst. Also, dass man so das Gefühl haben muss, okay, diesem Produkt kann ich vertrauen.
Ja, nee, es ist, ich glaube, es ist halt auch eher so Unterbewusstsein, was da viel passiert. Also, irgendwie willst du nochmal zurück zum Times Square zu kommen, was ich da gesehen habe, war natürlich viel Coca-Cola da. Ja, weil, klar. Weißt du, die ziehen da am meisten nämlich draußen. Weil wenn du dann nämlich wirklich im Supermarkt vor dem Regal stehst und, sag ich mal, wirklich irgendwo anders mit den Gedanken bist und einfach nicht dran denkst und da steht Pepsi rechts, Cola links,
ja,
wirst du ja wahrscheinlich zur Cola greifen, weil das ist die Werbung, die du, keine Ahnung, in den letzten paar Stunden gesehen hast oder so.
Ja, ja, natürlich.
Ja, es ist halt schon so dieses
Bekanntheit ist natürlich nochmal eine Sache. Das ist da, ich glaube, beim Marketing, so 101 ist so, dass du einfach eine Marke überhaupt kennen musst, damit du, wenn du irgendwie 10 zur Auswahl hast, nimmst du natürlich eher das, was du schon kennst.
Genau.
Weil die Menschen neigen einfach dazu. Genau. Und das ist irgendwo auch
weil der Mensch halt auch ein Gewohnheitstier ist.
Ja, ja, natürlich.
Genau, aber das jetzt, ist auch, ja, das, sag ich mal, die Awareness, die ich mit meinem Marketing schaffen wollte. Also ich meine, ein bisschen Awareness habe ich schon. Ich habe das auch schon von Freunden aus München gehört, die dann halt auch auf TikTok irgendwas gesehen haben und mir dann schreiben. Das heißt, da ist Awareness da, was ja schon mal positiv ist. Und ich versuche halt auch mehr zu Awareness zu schaffen durch meine Videos jetzt auch auf YouTube, die ich halt echt mit meinen Metaglasses kurz mache, irgendwie sagen, hey, wie benutzt man NFC auf dem iPhone 15 Pro Max? Ist dieser eine Search-Term, den Google mir in YouTube Studio empfohlen hat. Und da habe ich ein Video zu gemacht und schon kriegst du irgendwie 1500 Views drauf und dann sagst du hier meine App, bla bla bla. Kurz erklärt in einer Minute, hier kannst du einen NFC-Tag lesen, lade die App runter, fertig.
Ja, ja, Marketing ist, glaube ich, ein Thema, wo wir auch vielleicht eine extra Episode zu machen sollten. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Ich meine, über Marketing haben wir schon mal, da warst du noch nicht da, da habe ich noch mit Holger drüber geredet.
Okay.
Aber ja.
Ja gut, kann man ja wieder machen.
Dann wie gesagt, ich bin auch kein Spezialist, weil sonst, wenn ich der große Spezialist wäre, dann wäre meine Marketing-Kampagne super erfolgreich und ich könnte sagen, ich weiß, wie es geht. Aber ja, was ich jetzt auf jeden Fall aus meinen letzten Recherchen rausgezogen habe, ist, da habe ich mir jetzt auch mal aufgeschrieben, was ist denn den Wert, den Leute aus meiner App rauskriegen. Und da habe ich mir irgendwie hier 5 Punkte aufgeschrieben. Erstmal wäre es Zeit sparen durch verschiedenste Tasks, die du machen kannst. Organisiert, sich selbst zu organisieren mit technologischen Dingen drumherum. Also das ist, habe ich jetzt zum Beispiel wieder einer meiner blinden Customer, der hat mir wieder geschrieben, der seine ganze Bude mit QR-Codes und NFC-Tags versehen hat, um sich Dinge fortlesen zu lassen, also organisiert werden. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auch das meiste aus deinem Telefon rauszukriegen, weil ich meine, du hast ein teures Telefon, dann willst du mit da was anfangen. Und solche Dinge, die habe ich mir aufgeschrieben. Da muss ich jetzt auch nochmal weiter dran arbeiten. Genau. Und was ich noch gelernt habe, ist, man muss Tension, also man muss eine Spannung kreieren und in der du sagst, oder in der du irgendwie vermittelst, ich habe es mir aufgeschrieben so, my life will be better when I use NFC.cool. And if I don't use it, I miss out. Und dieses Gefühl musst du kreieren. So, ich will das benutzen, weil das ist geil. Und wenn ich es nicht tue, dann verpasse ich was. Und das musst du halt erstmal hinkriegen, das mit Marketing zu vermitteln. Genau, aber wir machen ja schon einiges richtig auch mit Marketing. Ich meine, wir haben unseren Podcast, der natürlich jetzt eher entwicklerfokussiert ist. Aber wir sind da draußen und wir sind präsent mit Social Media und du mit deinem Twitch und YouTube und ja. Auf jeden Fall, das Wichtige ist bei Marketing, was ich noch herausgezogen ist, man muss Risiken, ruhig ein Risiko aufnehmen. Man kann auch mal irgendeinen Scheiß posten, der vielleicht daneben geht, dann kann man ihn auch wieder löschen, aber man sollte natürlich auch vorsichtig sein, dass man da nicht zu weit über die Stränge schlägt. Genau. Ja, soweit zu Marketing. Ich werde da jetzt auch nochmal was hier mit einem lokalen Video-Editor bei mir auch noch ausprobieren. Wir haben da jetzt mal letztens drüber gesprochen, ob wir da vielleicht was machen, weil vielleicht kriegen wir da ein bisschen besseren Content raus, der besser triggert oder besser rüberkommt. Aber dazu dann in den nächsten Wochen, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt? Eine halbe Stunde schon? Ein bisschen können wir noch, ja, oder? Ich meine, wir wollen ja nicht zu lange machen. Das war ja unser Plan. Was hast du denn noch so gemacht?
Ja, also vielleicht noch zurück zur Niedergeschlagenheit. Da waren wir ja eigentlich noch nicht ganz durch. Du hast eine perfekte Überleitung gehabt zu deinen Themen, deswegen hast du das gleich genommen. Aber ich würde gerade noch mal darauf zurückgehen. Was habe ich denn so gemacht dagegen? Oder was wurde mir auch empfohlen? Ich habe ja auf Twitter einen Post gemacht, auf Mastodon, wo ich darüber ein bisschen eben gesprochen habe. Und dann waren viele eben Reaktionen, dass die Leute gesagt haben, ja, kennen wir, muss man was dagegen tun und so. Einige haben mir geraten, einfach in einen Coworking-Space zu gehen. Habe ich mir tatsächlich auch ein paar angeguckt. Ich war auch inzwischen schon in der Stadt hier in Mainz und habe mal, um rauszukriegen, wo die sind und wie die so sind. Und da will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das kostet so rund 20 Euro pro Tag, wenn man das nicht monatlich bucht, sondern eben nur pro Tag mal hingeht. Gibt's auch irgendwie diese 10er-Tickets und so. Aber rund 20 Euro ungefähr müsste man da pro Tag zahlen. Ist halt die Frage, deswegen muss ich es erstmal ausprobieren, ob man da überhaupt wirklich mit Leuten connectet oder ob man da nur nebeneinander sitzt und am Ende wieder doch nicht redet. Also ich kenne es von der Bibliothek von Uni-Zeiten. Da saß ich, also ich bin so jemand, der hat in der Bibliothek quasi gelebt. Bin morgens aufgestanden, bin zur Uni, um da, keine Ahnung, zu frühstücken, vielleicht auch zu Hause gefrühstückt und dann war ich in der Bibliothek den ganzen Tag und ab und zu Vorlesung, dann wieder Bibliothek. Das war so meine Basis. Aber da kann man halt nicht sprechen. Und da geht man auch, wenn man mit Leuten connecten will, eher mit Leuten dann hin, was dann ganz gut funktioniert, weil man in den Pausen dann reden kann. Aber wenn man jetzt irgendwie in einer Stadt ist, wie es in meinem Fall der Fall ist, und man möchte einfach irgendwelche Leute kennenlernen, ist, glaube ich, nicht der beste Weg in eine Bibliothek. Und ich weiß auch nicht, ob es der beste Weg ist, in einen Coworking-Space zu gehen. Da gibt's ja meistens so Essensbereiche und so, denke ich mal, so Pausenbereiche. Vielleicht kann man da ein bisschen mit Leuten connecten. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Definitiv. Aber
also mein persönlicher Weg, wie ich dir einfach Leute kennen will, ich glaube, das ist generell immer in jeder Stadt, also wenn man irgendwo hinzieht, ist die eigenen Hobbys zu verwenden, um einfach Leute zu kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben. Und natürlich bin ich jetzt Entwickler, ich habe schon online mal auf Mastodon zum Beispiel und Twitter geschrieben, hey, gibt's irgendwelche Leute in Mainz? Das habe ich schon vor einem Jahr gemacht. Da hat sich niemand gemeldet, also wahrscheinlich liegt es an meiner Reichweite, weil es kann eigentlich nicht sein, dass hier gar keine Entwickler gibt. Aber ich habe auch jetzt keine Konferenzen oder Meetups online gefunden. Das heißt, ich müsste entweder was selber organisieren und hoffen, dass es jemand sieht. So zum Beispiel auch eine Webseite wie meetup.com. Könnte ich mal probieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sowas wirklich direkt hilft. Deswegen, wenn Entwickler hier zuhören sollten, die in Mainz oder in der Umgebung sind, schreibt mich auf jeden Fall an. Ich würde gerne connecten und dann können wir mal sehen, ob wir da vielleicht irgendwie ein paar Treffen organisieren, um noch mehr Leute zu erreichen. Dann können wir vielleicht hier. Also ich wünschte mir eigentlich, es gäbe es weltweit, ne? So eine App, spezifisch, um irgendwie Entwickler kennenzulernen.
Entwickler.
Ja, aber.
Dev-Tinder.
Ja. Ja, also ich meine, solche Apps wie meetup.com, die sind eigentlich schon dafür da. Da kann man ja auch Interessen angeben.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kurz zu Meetup, die haben vor kurzem eine Preiserhöhung gehabt, um über 100%, wo ich jetzt sage, sorry, also ich zahle jetzt nicht.
Das kostet Geld?
Okay. Ja, wenn du eine Group sein haben willst, eine Organizer sein willst, die wollen jetzt fast $200 pro Jahr. Von knapp 80 Euro vor. Wo ich mir auch dachte, ey, ihr habt doch einen Vogel, man wiegt. Und dann sagen die, ja, wir müssen hier und dies. Und dann haben sie irgendwie eine lange E-Mail geschrieben mit Justification, warum sie das haben möchten. Habe ich ihnen auch geschrieben, ey, ganz ehrlich, ich mache Non-Profit hier. Ihr könnt nicht 200 Euro von mir im Jahr verlangen dafür. Mal gucken. Also meine Subscription läuft bald aus.
Es gibt bestimmt auch andere Services, die sowas Ähnliches anbieten. Aber vor einem Jahr ungefähr dachte ich noch, es gibt in Deutschland gar nicht so viele App-Entwickler. Aber jetzt, wo wir bei der WWDC waren und wir Deutschen quasi die Mehrheit waren, gefühlt zumindest, also natürlich ausgenommen die Amerikaner, die natürlich hier im Land waren, aber von den Ausländern, also wir waren schon viele Deutsche dort oder aus Deutschland. Und da weiß ich einfach, es kann einfach nicht sein, dass hier irgendwie gar keine sind. Und ich habe auch online mehrere App-Agenturen gefunden in Mainz. Also es muss eigentlich App-Entwickler geben. Vielleicht wollen die in ihrer Freizeit gar nicht wirklich connecten, weil die eben in Büros schon arbeiten. Also ob es andere Indies gibt, weiß ich nicht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Weg.
Aber gibt es denn kein Swift-Meetup bei dir in der Gegend?
In Frankfurt gibt es von Check24 organisiert, gibt es sogar jedes Jahr eine WWDC-Keynote-Show. Also kann man zusammen die Keynote schauen.
Aber das ist schon
da mal ich hinfahren. Etwas,
dann fahr doch mal nach Frankfurt rüber.
Ja, das würde ich, könnte ich machen, aber das ist halt zur WWDC und da war ich jetzt eben in den USA. Ja. Aber man kann ja auch ganz anders die Hobbys, also ich bin zum Beispiel auch sehr musikalisch, wir waren ja, also ich mag Musik, so formuliert, wir waren ja auch zusammen in San Jose war's, in dieser Bar, wo dann auch Live-Musik lief, falls du mich erinnerst.
Ja, ja.
Die fand ich auch richtig stark und ich habe dir auch, glaube ich, da gesagt gehabt und falls du dich erinnerst, dass ich wieder anfangen will, ein Instrument richtig mal zu spielen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie ich es jetzt einfach machen werde. Ich versuche eine Musikschule oder so zu finden, wo man einfach in der Gruppe Unterricht bekommt oder irgendwie zusammen in der Gruppe spielen kann oder so. Und falls das nicht geht, mache ich das, was ich schon mal gemacht habe, nämlich einfach in einen Chor zu gehen. Ich war ja in Karlsruhe noch im deutsch-japanischen Chor gewesen. Übrigens, falls hier irgendjemand zuhört und gerne singt und in der Nähe von Karlsruhe wohnt, richtig cooler Chor, auf jeden Fall hingehen. Die machen auch Reisen nach Japan. Genau, sowas in der Art plane ich da zu machen für mich. Ich habe mir auch ein Deutschland-Ticket besorgt. Ich finde, das hilft auch, mehr in die Stadt zu kommen, weil ich habe immer diese Überwindung gehabt, hey, da muss ich schon wieder ein Tagesticket kaufen für eine Bahn und so weiter, wenn ich in die Stadt fahren will. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diese Überwindung nicht haben will, dann muss ich mir ein Deutschland-Ticket kaufen. Selbst wenn ich es irgendwie so oft nur benutze, dass ich sogar eigentlich hätte weniger zahlen müssen. Einfach diese Befreitheit, in die Stadt zu gehen. Genau, das sind so die Dinge, die ich gemacht habe. Mir wurde auch gesagt, ich könnte an Weekly Indie Course online teilnehmen, ähnlich wie wir jetzt.
Tippen. Kurze Sekunde noch, bevor ja. Du kannst ja auch das Coworking verbinden mit dem Deutschlandticket und einfach im Zug arbeiten. Irgendwo hinfahren, dann in den Café. Ich meine, du kannst wahrscheinlich eine Stunde im Zug arbeiten.
Deutschlandticket, es gilt ja nicht auf ICEs.
Ja, aber ich meine, es gibt auch in normalen Zügen gibt's Tische.
Ja, manchmal, keine Ahnung.
Ja.
Könnte man machen, aber.
Du kannst ja mal ausprobieren.
Muss nicht sein.
Kostet ja nichts hin.
Ja, da würde ich lieber 20 Euro zahlen und irgendwie in professioneller Umgebung haben, wo auch alle anderen arbeiten. Ich glaube, das ist mir dann schon lieber.
Ja gut, dann mit Internet auf Bahnstrecken ist natürlich auch immer da.
Ja, ja. Das sind auch alle möglichen Leute, die auch nicht unbedingt leise sein müssen und so, ja.
Aber ich meine, du hast ja AirPods. Also.
Ja, ich habe AirPods. Ich hätte sogar eine Vision Pro, die ich anziehen könnte. Habe ich auch schon mal in der Bahn gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Da waren
stimmt doch,
Kinder, die mich die ganze Zeit angestarrt haben. Das war lustig. Aber
ich meine, dann kannst du auch zu Hause bleiben, wenn du mit Vision Pro in der Bahn sitzt und da arbeiten willst zum Coworking.
Nee, aber ich finde auch Online-Coworking. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen wieder mit einer auch einer anderen Indie-Entwicklerin, die Flutter-Apps macht.
Mhm.
Ich hatte sie auch.
Hast du schon mal erzählt, ja.
Genau, das habe ich heute Morgen wieder gemacht. Ich habe die auch extra angeschrieben, ob sie das wieder starten will. Einfach, also es gibt viele Möglichkeiten auch übers Internet, aber der Punkt war, glaube ich, einfach auch, dass man, nachdem man von der WWDC zurückkehrt, dann, man hat ja diese persönliche Connection die ganze Zeit gehabt. Und dann, also zumindest war es für mich so, ich fand dann diese Internetverbindung einfach nicht genug. Ich dachte einfach, ja, das ist so nur so eine Notfall-Alternative. Wenn man Leute richtig trifft, ich meine, wenn wir auch den Podcast zusammen aufnehmen, wir sitzen nebeneinander, ist es noch mal ein bisschen anders, als wenn man irgendwie jetzt, also selbst wir haben auch ein Video-Call FaceTime jetzt an, wir sehen uns, aber die Verzögerung und einfach, dass man nicht direkt nebeneinander sitzt, das macht einfach schon einen Unterschied.
Hm. Stimmt.
Genau. Aber ich glaube, das liegt auch an diesem Tief, was man hat, weil das einfach so ein extremes Hoch ist, wenn man dort ist.
Ja, definitiv.
Jedenfalls so viel zur Niedergeschlagenheit. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, uns schreiben. Können wir vielleicht nächstes Mal auch nochmal weitertragen. Vielleicht habt ihr auch nochmal neue Ideen. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe versucht gehabt, für die WWDC meine App Freelance Kit fertig zu machen. Ich habe auch zur WWDC Sticker dabei gehabt. Ich hatte Kulis dabei. Natürlich meine Karten, die dort auch sehr beliebt waren, über die ich schon letztes Mal erzählt habe. Aber das Gute ist, dass ich irgendwie die letzten 7 Tage dann doch wieder richtig ins Arbeitsklima reingekommen bin und jetzt die App Freemium Kit fertig gebaut habe. Die ist nämlich gestern Abend fertig geworden und heute habe ich sie auch beim App Review eingereicht. Genau, ich bin da richtig happy drüber. Freemium Kit ist ja meine Revenue Cat Alternative, die ich gebaut habe, weil ich ein paar Lücken in Revenue Cat gesehen hatte und auch ich persönlich Revenue Cat eigentlich gar nicht brauche. Ich hatte ja vorher auch schon mal Storkit direkt verwendet, Storkit 2. Weil Storkit 1 war, glaube ich, ziemlich komplex. Da brauchte man sowas wie Revenue Cat, aber seit Storkit 2 finde ich, zumindest das eigentlich das meiste, was komplex war, jetzt direkt ins Docket 2 schon fertig gelöst ist. Und man nicht unbedingt Revenue Cat braucht, wenn man nicht irgendwelche spezifischen ja, Connections oder APIs oder sowas verwendet, die haben. Zum Beispiel, wenn man eine Android-App auch hätte und man möchte von einer Stelle die Käufe alle sehen und die Statistiken sehen und so weiter. Das geht natürlich nicht über App Store Connect oder Play Store, sondern da braucht man eben einen Third-Party-Service. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Und deswegen hatte ich persönlich nicht so viele Vorteile von Revenue Cat. Vielmehr hatte ich Erwartungen an Revenue Cat, weil die eben so gutes Marketing haben. Du hast ja schon vorher davon gesprochen gehabt, dass man so das Gefühl haben kann, man ist irgendwie ja nicht beteiligt, wenn man es nicht verwendet. Man ist irgendwie, man vermisst irgendwas, wenn man Revenue Cat nicht einsetzt. Diese Level von Marketing haben sie meiner Meinung nach erreicht, weil sehr viele Leute immer wieder geschrieben haben, Revenue Cat.
Ja, genau. Das ist, deswegen. Die haben das schon richtig gemacht. Das stimmt.
Ja. Marketing können sie auf jeden Fall gut. Und auch genau deswegen habe ich Revenue Cat verwendet, aber hatte dann eben auch die Erwartung, dass es wirklich cool ist und dass es mir wirklich Arbeit abnimmt. Hat es dann nicht gemacht. Ich hatte zum Beispiel erwartet, dass es Paywalls hat. Hatte es damals nicht, als ich es verwendet habe, vor einem Jahr. Inzwischen hat es welche für iOS, aber nicht für Mac, nicht für VisionOS. Und ja, längere Zuhörer wissen, dass ich meine Apps immer auch dass ich Cross-Plattform entwickle. Das heißt, ich kann Revenue Cat auch für die Paywalls. Ich kann es einfach nicht verwenden. Und dann hatte ich noch das Problem, ich verwende oft Promo-Codes, wozu wir übrigens heute was Besonderes haben.
Später.
Also auf jeden Fall bis zum Ende zuhören, sonst verpasst ihr was. Ich versende gerne Promo-Codes zu meinen Apps. Und das Problem bei Revenue Cat war immer, dass die Käufe, die über Promo-Codes stattfinden, also die sind ja keine echten Käufe, die lösen wir ja kostenlos ein, die werden aber bei Revenue Cat als Käufe reported.
Ja, ist nur ein Bug.
Sowas.
Das hast du ja schon reported, oder?
Habe ich reported und die haben mir gesagt, das kann man nicht fixen. Oder das können sie nicht so leicht fixen. Also die meinten,
ich habe es jetzt von einer anderen Plattform, von Glassfy gesehen und die haben das implementiert. Die wissen ganz genau, was Sandbox ist und was nicht. Oder was Promocode.
Es ist ja nicht ein Sandbox-Problem, sondern also ich will jetzt gar nicht in die Details einsteigen. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Und ein paar andere Sachen auch. Und meine App Premium Kit macht das alles. Also wenn ihr auch mehr erfahren wollt, was ich alles mache. Ich habe eine ganze Tabelle von Sachen, die Revenue Cat nicht macht, die Premium Kit aber macht. Einfach auf freemiumkit.app gehen, ein bisschen runterscrollen, da habe ich eine Tabelle. Aber genau, das ist jetzt fertig. Und ich habe auch übrigens, als ich es dann eingereicht habe heute in den App-Review, 5 Minuten später haben sie schon abgelehnt. Mit der Begründung, also erst haben sie iOS abgelehnt, mit der Begründung, hey, wir verstehen dein Pricing nicht, kannst du es uns bitte erklären? So, mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe, also im Freemium Kit ist im Moment in der ersten Version komplett kostenlos. Ich habe keine In-App-Purchases drin. Also haben die wohl angenommen, dass man wohl außerhalb irgendwelche Käufe machen kann, um sich bei mir dann einzuloggen. Aber der einzige Punkt, wo man sich einloggen muss in Premium Kit, ist, dass man connecten muss sich zu App Store Connect. Das heißt, man muss die API-Keys irgendwie da eintragen. Und die dachten wohl irgendwie, das muss man dann kaufen auf meiner Webseite oder so. Und das habe ich denen jetzt erklärt. Hey, da gibt es keine Käufe und so weiter. Also es war der erste Ablehngrund. Bin gespannt, was der nächste Ablehngrund sein wird. Bei Mac-App haben sie auch abgelehnt. Dort mit der Begründung, dass ich das Wort free in meinem App-Namen drinstehen habe.
Und ach, man darf komm nicht jetzt, echt. Och Mann, ey, Apple. Das ist doch so ein Affentheater manchmal.
Ja, die Begründung war, man darf nicht sein Pricing-Modell im App-Namen verwenden oder in den Metadaten. Natürlich, es geht ja nicht um mein Pricing-Modell.
Ich glaube, ihr habt meinen Facepalm gerade gehört.
Ja, also ich habe denen auch geantwortet, aber wie gesagt, ist alles vor einer halben Stunde oder so erst gewesen.
Ja, aber dann hast du jetzt ein Branding-Problem, wenn sie sagen, nee, das nicht.
Nee, ich habe denen schon geschrieben, ich kann kein anderes Wort verwenden, weil dieses Modell heißt Premium und mein App heißt Premium Kit. Falls es wirklich gar nicht, wenn sie es gar nicht wollen, dann werde ich irgendwelche Kontakte versuchen, bei Apple zu verwenden, damit die sich irgendwie da
entscheiden. Apple muss sich schon wieder in Geschäftsmodelle einmischen, ey. Das ist echt schlimm, Mann.
Ja, das ist tatsächlich schlimm und ich hatte auch übrigens viele Diskussionen, seit ich in den USA war, über DMA und EU, weil viele Leute immer sagen, oh, DMA ist so schlecht und so schlimm. Ich sehe das genau andersrum. Diese ganzen Sachen, die Apple macht, die müssen reguliert werden. Das kann ja nicht sein. Nee. Naja.
Ich hätte auch noch ein kurzes Ding zu Pricing, weil ich habe jetzt nämlich einen $999 In-App-Purchase jetzt noch.
Ja. Oh, und zwar?
Ich habe ist noch nicht online, aber er ist approved. Ich habe meinen Business Card Service ja jetzt auf Multiple Business Cards hochgeschraubt und da habe ich jetzt verschiedene Pläne gebaut. Und zwar habe ich einmal den Personal Plan, das ist der, der jetzt aktiv ist, mit einer Business Card. Dann kriegst du einen Small Business Plan mit 10 Karten, der kostet, lass mich kurz überlegen, ich glaube einen Fuffi im Jahr dann oder 5 im Monat. Dann gibt es einen Business Plan, der beinhaltet 100 Business Karten und kostet 100 im Jahr. Und dann gibt es den Corporate Plan mit 10.000 Business Karten für $999 im Jahr. Und wurde approved. Ich habe aber auch schon gleich in die Links reingeschrieben, hey, das Pricing ist gewollt so, ich möchte das bitte nicht ablehnen. Wurde approved.
Nice.
Genau, also pass auf, falls ihr jetzt danach guckt und wollt meinen 1.000 € Pricing sehen, falls ihr das hört und das schon online ist, ich werde es wahrscheinlich noch nicht in meinem Offering, also ich habe ja da auch über Conversion und so weiter, werde ich es wahrscheinlich noch rausnehmen, weil ich finde für den Corporate Plan brauchst du auch Corporate Features und die habe ich noch nicht. Sowas wie, weißt du, wenn du 10.000 Business-Karten irgendwie managen willst, dann brauchst du auch irgendwie CSV-Import oder was weiß ich, Export und so weiter. Deswegen, bis jetzt, ich werde es mal vielleicht noch rauslassen. Mal gucken.
Okay. Ja, ich meine, die haben ja den Preis 1.000 €, also den muss ja möglich sein.
Genau.
Das kann ja nicht sein, dass er da nicht geht.
Ich meine, wenn du 10.000 Visitenkarten hast, dann kannst du mir auch 1.000 am Jahr geben. Also.
Ja.
Ich meine, 10.000 reicht, glaube ich, für Corporate. Ich meine, und ich werde vielleicht noch irgendwie einen Knopf einbauen mit, ich will noch mehr. Aber dann reden wir mir direkt, glaube ich.
Ja, macht Sinn.
Genau.
Gut, meine Pläne mit Premium Kit ist, ich muss jetzt meine eigenen Apps darauf umsteigen. Ich habe ein paar Apps, die sind auf Revenue Cat. Die werde ich jetzt auf Premium Kit migrieren die nächsten Tage. Und ich habe auch zwei Apps auf Vision OS, die gar keinen In-App-Purchases haben, sondern die sind paid upfront. Und paid upfront mag ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich, dass immer User eine App runterladen und testen können, damit sie eben wissen, dass es eine gute App ist und nicht irgendein Müll. Mhm. Und deswegen will ich eigentlich auch diese Apps in Freemium umsteigen. Und auch das werde ich tun. Und ich werde für beides, also Migration von Revenue Cat und Migration von paid upfront, werde ich jeweils auch dann Guide schreiben, was ich dann eben, weiß noch nicht, ob es auf die Webseite oder auf meinem Blog kommt, auf jeden Fall wird es dokumentiert. Mhm. Ansonsten, was bei mir danach ansteht, darauf freue ich mich sehr, ist Translate Kit 3.0. Da will ich nämlich endlich AI einbauen. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten, auch während der WWDC, auch jetzt nach der WWDC, zum Beispiel Christian Selig, den kennt man, der ist der Apollo-Entwickler. Der wollte jetzt seine App Juno, die er für die Vision OS entwickelt hat, lokalisieren. Und hat mal einfach gefragt, hey, was ist eigentlich so das Modernste, was man so macht aktuell, um seine Apps zu übersetzen? Und da haben auch ein paar Leute geantwortet, der benutzt Translate Kit, aber er hat sich dagegen entschieden und ich habe ihn mal angeschrieben und einfach gefragt, hey, wieso eigentlich? Und seine Antwort war, ja, ich habe kein AI drin und er hat viele Kommentare in seinen Translations, die dann eben den Kontext klarstellen. Also gerade, wenn man irgendwie viel mit Parametern macht, wenn man sagt, Prozent, Add, keine Ahnung, irgendwelche Texte mit Prozent Add und Prozent LLD und so, dann kann es schon sein, dass irgendwie Machine Translations, die keine AI haben, einfach komische Übersetzungen machen, weil sie auch nicht wissen, was da am Ende dynamisch reinkommt. Und um das zu beheben, kann man halt einen Kommentar hinschreiben, wo man Beispiele angibt. Wo man sagt, hier zum Beispiel Prozent Add könnte ersetzt werden mit bla bla bla. Und wenn man das macht, dann könnte eigentlich eine Machine Translation auch eine bessere Übersetzung liefern, wenn sie denn halt wirklich intelligent wäre. Und so intelligent sind leider die Google Translate, Microsoft Translate und so weiter noch nicht. Und insbesondere dafür lohnt es sich eben, AI zu benutzen, weil ChatGPT und Co. können das. Und genau, in Version 3.0 von Translate Kit kommt das. Ich habe vor, Claude und ChatGPT zu integrieren. Das heißt, ihr könnt dann einfach eure API-Keys draufschmeißen. Und ja, meine App sollte da möglichst intelligent versuchen, den Kontext klarzustellen. Ich habe auch vor, das in den Editor-Mode reinzubauen. Ich habe ja einen Non-Editor, also Translation-Editor, den man übrigens auch verwenden kann, wenn man seine Translations an jemanden schickt und diese Person hat keinen Xcode, weil dann müsste der Xcode 3 GB runterladen. Braucht er dann nicht, kann einfach mit Translate Kit das machen. Deswegen ist es auch komplett kostenlos. Aber da will ich auch einbauen, dass ich dann mit AI automatisch schon bei bereits übersetzten Apps erkenne, was vielleicht falsch ist und Vorschläge mache, was man verbessern kann. Weil das betrifft auch meine Apps zum Beispiel. Die sind schon übersetzt mit Translate Kit, also es ist keine neue Übersetzung dann. Aber ich möchte eigentlich wissen, was eigentlich in den bestehenden Übersetzungen vielleicht mit AI noch verbessert werden könnte. Genau, das ist mein Fokus für Translate Kit 3. Und Insbesondere auch für FreemiumKit ist das wichtig, weil ich habe in FreemiumKit Paywalls drin, die schon lokalisiert sind. Die habe ich jetzt noch nicht, also die habe ich jetzt nicht professionell prüfen lassen. Mache ich vielleicht noch, aber erstmal lasse ich da AI drüber laufen.
Da kann ich auch noch jetzt noch anknüpfen, weil ich habe ja auch, ich war ja erst großer Bardicrouch und dann RemaFox-Enthusiast und jetzt sind die ja leider Abandonware, sag ich mal. ja, die sind leider Abandonware und dann habe ich mich entschieden, weil ich jetzt auch immer wieder sehe, wenn mich das halt, wenn man einmal den String-Katalog, ja, die Vorzüge kennengelernt hat, dann denkt man sich, ja, aber jetzt muss ich mit meinem scheiß RemaFox hier rummachen. Habe ich mir jetzt auch überlegt, fuck, ich muss jetzt migrieren und ich muss mein Projekt machen und dann habe ich mal einfach, bei mir ist ja erstmal die String Catalog Migration in den ersten Betas, ist das gecrashed. Mittlerweile hat das alles funktioniert, aber das Problem ist natürlich, man hat ja die ganzen TypeSafe Aufrufe in seinem Code drin und die müssen natürlich ersetzt werden. Und da habe ich halt natürlich sehr, sehr viel und das war sehr, also hätte sich sehr anstrengend rausgestellt. Sondern habe ich mir jetzt eines Tages, ich glaube, letzte Woche war das, habe ich mir gedacht, fuck, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt mit Claude AI, auch mit der Free-Version. Und habe gesagt, hier, pass auf, ich habe das und das, RemaFox, hier ist das, hier so sieht, also habe ihm dann auch nur einen Ausschnitt von dem RemaFox-File gegeben, habe ihm gesagt, pass auf, das und das, ich möchte gerne ein Skript schreiben in Swift. Das soll durch alle meine Folder gehen, alle Swift-Childs anschauen, alles, was zwischen, war ja bei mir log.punkt bis .string oder .log, log.string oder sowas, waren diese Dinger und da habe ich gesagt, okay, such das raus, find das Enum, find den String in den String-Files, ersetz das bitte mit String, localized und so weiter. Nach ein, zwei Stunden hin und her hatte ich bestimmt, keine Ahnung, 300, 400, 500 Zeilen Skript mit.
Okay.
Und irgendwann hat es dann auch funktioniert. Wo ich danach gesagt habe, so, yay, yeah, geil, ey.
Das heißt, du hast ein Skript, was automatisch von RemaFox zu TranslateKit migrieren kann?
Fast automatisch. Also mit viel Hickhack und er hat das nicht gefunden.
Also ist es sehr spezifisch für dein Projekt oder könnte man das
ja, eigentlich leider, so aussehen? Ja, leider. Ich habe halt gesehen, zum Beispiel, wir hatten ja mein Model 3D Framework gebaut, da hat es dann nicht funktioniert, weil da waren dann, okay. Da musste ich dann Sachen ersetzen und auch mit den Parametern hat es nicht funktioniert. Ich hatte dann halt mehrere Dinger mit Parametern und dann irgendwie 10 Stück und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt nicht mit dem Skript, das mache ich jetzt per Hand. So, den Rest mache ich jetzt per Hand.
Okay.
Aber sagen wir mal so 80, 5, naja, sagen wir mal 90% davon habe ich mit dem Skript hinbekommen.
Okay.
Und das hätte mich, wenn ich das per Hand geschrieben hätte, eine Woche gekostet. Also mindestens, bis ich da durchgestiegen hätte, oh, wie gehe ich jetzt, weiß jetzt nicht, wie regex ich das jetzt raus, wie iteriere ich durch die Files, wie hätte ich stundenlang googeln müssen.
Ja, ich habe ja auch deswegen, weil das eben komplex ist und ich das vor allem nicht für quasi alle möglichen Projekte machen kann, weil alle Strukturen können unterschiedlich sein, habe ich das auch selber gar nicht gemacht, eine Migration, sondern man muss halt manuell migrieren. Aber mein Ansatz, wenn ich das auch mit AI-Hilfe versucht hätte, wäre ein bisschen anders gewesen. Ich hätte nämlich einfach ein Beispiel genommen, wie das quasi in RemaFox funktioniert und wie das mit String Catalogs funktioniert. Bei RemaFox hast du dann diese Datei mit den Calls, dann würde ich ein paar Zeilen Beispiel dem geben, dann guck mal, so sieht die Datei aus. Und dann würde ich dem sagen, hier ist mein Code, ersetz mal alle Calls, die passieren zu diesen RemaFox-Sachen, ersetz das mal mit einfach String Catalog. Und dann würde ich eben, also du kannst ja die Strings und String-Stick-Files sowieso mit Rechtsklick migrieren. Das ist ja in Xcode eingebaut.
Ja, aber das ist ja dann, pass auf, was der Scheiß denn dann Xcode nämlich macht, ist nämlich den Key, nimmt dein Key aus deinem localized String-File und nicht so, wie es jetzt beim String-Katalog ist, wo der Key ja dein englischer Text ist. Sondern dann hatte ich nämlich, alle Keys waren irgendwie log. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte eigentlich die komplette String-File die wegschmeißen und sagen, hol mir das nur raus, pack's mir in Code und dann fängt ja Xcode selber an, die Localization neu zu machen. Das heißt, ich musste auch alles neu translaten. Aber so hatte ich jetzt den State.
Ja.
Das war
also
das
Problem, die String Catalogs sind intern JSON und im JSON gibt es tatsächlich ein Feld, was sagt, welchen Status der Key jeweils hat. Mhm. Wenn du dem Key den Status Automatic oder sowas gibst, dann geht Xcode davon aus, dass er das selber extrahiert hat.
Mhm.
Also so könnte man den irgendwie austricksen. Also man könnte das irgendwie lösen, aber ich verstehe auch, warum das gemacht
wird. Ja, ja. Es hat funktioniert jetzt. Also ich bin jetzt RemaFox frei.
Du benutzt Cloud AI, weil es günstiger ist oder weil du das Gefühl hast, es kann.
Nö, ich habe es einfach mal ausprobiert und ich zahle da in dem Freeplan. Also irgendwann bin ich an Grenzen gestoßen, wo dann gesagt habe, hey, dein Conversation-Kontext ist jetzt zu groß. Oder auch wenn du einen riesen Files gibst zu dem RemaFox-File, das hat er nicht gefressen. Das war einfach zu groß. Ja, okay. Da habe ich ihm dann einfach, weiß ich nicht, habe ich mir das Enum einfach auf, so dass er irgendwie 50 Zeilen hatte oder so, dass er die Struktur bekommen hat.
Gut, übrigens, ich empfehle jetzt nicht allen, die RemaFox verwendet haben, jetzt irgendwie manuell viel Arbeit zu machen und zu switchen oder so. Wenn ihr es sowieso nicht eilig habt, RemaFox funktioniert, glaube ich, auch noch, also könnt ihr weiterverwenden. Hm. Was vielleicht der einfachste Weg sein wird, ist zu warten, bis Apple den Swift Assistant so weit ausgebaut hat, dass der lokal euer Projekt komplett auslesen kann, dass ihr den quasi sagen könntet, macht das mal bitte.
Das wäre natürlich geil, aber das wird bestimmt noch bis nächstes Jahr dauern.
Ja, auf jeden Fall. Mindestens, also das wird auf jeden Fall nicht mehr im ersten Swift Assist kommen, weil der soll ja nur Code generieren können, also neuen Code generieren können. Oder hauptsächlich nur das. Aber ich denke mal, dass es in der nächsten Iteration oder übernächsten Iteration kommen wird. Also wenn man es nicht eilig hat, dann wird es irgendwann einen Weg geben, diese Migration.
Ich bin mal gespannt, ob Swift Assist das hinbringen würde. Keine Ahnung.
Erste Version bestimmt nicht, aber wie gesagt, irgendwann ist ja schon ihr Ziel, dass man so eine Art Copilot hat, also so einen zweiten Assistant, so ja wirklich ein Assistent, der eben den ganzen Code, das ganze Code-Projekt kennt und einem helfen kann. Ja. Ich denke, darauf läuft schon hinaus, weil die AI-Entwicklung, die ist relativ schnell und da ist ja Apple sogar eher hinterher.
Ja.
Also würde man ChatGPT mit dem gesamten Projekt ausstatten können und sagen können, hey, mach mal, der würde das wahrscheinlich hinbekommen. Schon heute.
Ja, die Frage ist halt, ja, da wird schon irgendwas hinbekommen, aber die Frage ist, ob es dann wirklich leserlich wird oder.
Aber es geht ja nur um einfache Umbau. Du würdest ihm ja ein Beispiel geben. Du würdest ihm sagen, hey, guck mal hier, ich mach das mal für einen Key für dich. Hier sogar für zwei Keys, jetzt weißt du, wie es zu tun ist. Und dann, ich meine, die Struktur ist ja so ähnlich, bei spezifisch jetzt dieser Migration, nicht generell allen Problemen, sondern diese Art von Migration ist, glaube ich, relativ gut mit AI machbar. Hm. Ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, also gut. Ich habe es jetzt zum Glück gelöst, ich bin froh.
Ja, ja.
Ich hatte das Problem ja auch immer, dass das über RemaFox ja auch über die Konsole mit ausgeführt würde. Und dann musstest du jedes Mal der Konsole sagen, ja, allow, weil der wollte ja irgendwie Skript, wollte ja irgendeinen File-Access haben. Das heißt, der hat mein Skript immer gestoppt nur, und dann musste ich immer warten, bis der kam und dann yes, und jetzt muss ich jetzt auch weg. Ah.
Ja, das war ein macOS Sonoma.
Ich weiß, es ist.
Da hat Apple wieder neue Sachen eingeführt, die ich wusste auch nicht, wie man jetzt da drumherum arbeiten kann. Nee. Ja, die sichern das System sehr stark ab und gleichzeitig machen sie keine Ausnahmen für Entwicklertools, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Aber ja, es gibt ja auch generell keine gute tiefe Integration in Xcode. Also auch das ist ja der Grund, dass du überhaupt String Catalogs viel besser findest als RemaFox, weil ich hatte gar nicht die Möglichkeit, sowas wie String Catalogs einzubauen. Hm. Hättest du es gegeben, hätte ich es gemacht, aber naja, so ist es jetzt.
Ja. Auf jeden Fall bin ich da auch sehr froh mit generell jetzt zu RemaFox, weil ich dann auch nochmal durch meine Module gegangen bin und in den Modulen ja schon eigene String-Catalogs hatte, bin ich froh über meine Modularisierung, die ich jetzt auch immer weiter vorantreibe, weil ich kann jetzt halt auch zum Beispiel mit meinem Visitenkartenservice, den habe ich in einem eigenen Modul und der eigentlich nur an eine hüllenlose App anflanscht, die vielleicht so ein bisschen drumherum hat, aber im Prinzip kann ich den mit, keine Ahnung, 50 Zeilen Code, also es ist ja nur so Konfigurationscode, einfach rüberpasten, ein bisschen anpassen und schon funktioniert's.
Nice.
Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn du eine App baust, modularisier sofort.
Ich weiß gar nicht, ob man eine kleine App modularisieren sollte.
Nee, aber eine Funktionalität. Vielleicht nicht die also App selber, sondern die Core-Funktion einfach so, dass du sie. Weil dann bist du nämlich viel flexibler in der Zukunft.
Ja. Das ist ja ein Grundprinzip. Separation of Concerns. Das sollte man immer machen.
Und mittlerweile, ich meine, früher war das mit Frameworks bauen und dann irgendwie mit, was weiß ich, CocoaPods und Bullshit, den es da gab. Es war teilweise echt richtig schmerzhaft, ein Framework zu bauen. Mittlerweile ist das so Pillepalle. geworden mit Swift Packages. Gibt's gar nichts.
Ja. Deutlich einfacher, aber ich würde immer noch nicht empfehlen, jetzt irgendwie einen Anfänger, der hier jetzt zuhört oder jemand, der nur als Hobby das macht, anzufangen, eine App zu modularisieren.
Nein, würde ich nicht sagen, weil du nämlich anders denkst und dann nämlich anders. Ich habe nämlich so viel Scheiße auch geschrieben, weil ich halt irgendwie, hier mal irgendwo auch hier, holen wir uns mal den Wert von da, irgendeinen Singleton gebaut.
Ja.
Da kommen ganz schlechte Coding Practices zusammen.
Ja, aber das kann man auch lösen, ohne jetzt
zu sagen, ich weiß, so ein Framework bauen zwingt dich dazu.
Ja,
da irgendwie etwas Overhead. So einen Einstiegspunkt zu haben oder irgendwie smarter zu bauen. Aber ja.
Also wenn man es möchte, wenn man gezwungen werden möchte, es richtig zu machen, dann würde ich auch empfehlen, kann man das durchaus machen.
Ja.
Ich wollte nur nicht sagen, dass es jetzt für alle einfach die beste Lösung ist.
Das ist, finde ich ja auch, dass das Geile bei Async Await ist, dass Async Await dich ja zum Error Handling so ein bisschen zwingt.
Ja.
Das ist, ja, natürlich kannst Apple du auch drumherum arbeiten.
Apple baut ja jetzt mit Swift 6, ich habe mal den Swift 6 Modus ausprobiert.
Mhm.
Und da ist es so, dass du gezwungen wirst, eben dich um Mutual, wie heißt es, wenn du Race Conditions, genau. Mhm. Wenn du Race Conditions haben könntest, wirst du gezwungen, dich drum zu kümmern, dass sie nicht passieren können. Selbst wenn du mit deiner App bisher noch nie ein Problem hattest, aber du hast Code, der theoretisch zu Race Conditions führen könnte, zwingt dich Swift 6 dazu, es zu verhindern. Und dann musst du schon, also bei Swift 6 werden auch wahrscheinlich viele wieder, ähnlich wie bei Swift 3, zu sagen, oh nein, bitte nicht schon wieder, ich muss so viel ändern am Code. Man muss schon einiges ändern, weil nicht alle Datentypen quasi für diese Welt geschaffen sind, dass es keine Race Conditions mehr gibt. Also es wird auch nochmal eine Migration geben. Aber das Gute ist, du kannst Xcode 16 verwenden, ohne den Swift 6 Modus zu aktivieren. Das heißt, es ist so gebaut von Apple, dass jeder selber entscheiden kann, wann er oder sie möchte, diese Migration zu machen.
Hast du jetzt noch vielleicht zum Abschluss, hast du noch irgendwas Neues in iOS gefunden oder in den Frameworks, seitdem wir jetzt da so ein bisschen geguckt haben?
Ich war ja ein bisschen niedergeschlagen und habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe auch nicht so viele WWDC-Sessions geguckt, wie ich eigentlich sonst hätte. Ich habe noch ein paar angeguckt und zusammengefasst, aber so richtig krasse Sachen gefunden habe ich eigentlich nicht. Ich bin eher so ein bisschen enttäuscht von diesem Jahr, muss ich sagen. Weil wir doch relativ.
Der Rest, da kommt ja noch vieles. Jetzt wart mal ab. Das ist ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man jetzt so ein bisschen gucken kann und dann kommt später nochmal was und nochmal was. So häppchenweise irgendwie. Hoffentlich.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Apple Intelligence ist so das Große, woran die arbeiten. Und Apple Intelligence hat einfach überhaupt keine APIs. Einfach überhaupt keine.
Ja, aber die kommen noch. Ich meine.
Nächstes Jahr.
Meinst du?
Dieses Jahr nicht.
Kommt nichts mit dem neuen iPhone?
Also ich denke, Ich weiß nicht, ob neue APIs kommen, aber es kommen auf jeden Fall User-Features, da bin ich mir sicher. Ich meine, Apple Intelligence ist ja so angekündigt, dass quasi im Laufe der nächsten 12 Monate erscheint, Stück für Stück, Feature für Feature. Und keine der angekündigten Features hat eine API. Es gibt nur dieses Genmoji, was ja irgendwie auch AI-basiert ist. Das hat jetzt eine API, die man in seine UI integrieren kann. Aber das funktioniert so ähnlich wie andere Modals, wo du einfach sagst, hey, starte mal dieses Apple UI und dann hast du keinen Einfluss mehr.
Aha.
Dann macht der User das in Apples UI und dann kommt am Ende das Ergebnisbild zurück sozusagen.
Ja.
Das ist die API. Aber du hast auch keine Möglichkeit, per API eine Genmoji zu erstellen zum Beispiel. Geht nicht. Also deswegen aus meiner Sicht hat Apple Intelligence im Moment keine einzige API. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass es ein Fokus ist von Apple für nächstes Jahr.
Ich hoffe ja schon für dieses Jahr. Also ich hoffe, dass da jetzt noch irgendwas vor dem neuen iPhone irgendwie rauskommt. Muss ja fast, ich meine.
Aber wie soll man noch in dieser Zeit dann neue APIs benutzen?
In zwei Wochen kannst du schon noch irgendwann ordentlich was reißen, so ist nicht. Keine Ahnung. Also, mal gucken.
Ich bezweifle es.
Mal gucken.
Wir werden sehen.
Ich meine, und wenn du dich, glaube ich, mit den App-Intents jetzt schon einfach. Wenn du das schon hast, dann ist es vielleicht auch nur ein kleines Ding, was du oben drauf bauen musst. Ne?
Ja, die App-Intents ist auf jeden Fall.
Wie hieß denn das?
Das ist das, was wir benutzen sollen. Das ist die einzige Integration für AI im Moment.
Hm.
Sollte man auch verwenden.
Ja, also ich hatte jetzt noch zu iOS 18.
Hast du was gefunden? Also ich hab in Apple Maps was gefunden, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das neu ist.
Nee, ich habe auch noch mal deinen Tweet gesehen. Ich glaube, wir haben nur an Parametern was gedreht. Das sieht nämlich auch ein bisschen kaputt aus, meiner Meinung nach.
Okay, also kurz dazu, was das war. Also ich habe in der Maps-App diese Ansicht gemacht, wo man die Realität so sehen kann und sich ein bisschen hin und her bewegen kann.
Look around
heißt das, glaube ich, genau, bei Apple. Und mir ist aufgefallen, an einer Stelle zumindest, in einem bestimmten Bereich, dass wenn man da so nach links und rechts swipe, die Kamera quasi bewegt, dass dann irgendwie die Objekte, die näher sind, dass sie so einen Parallax-Effekt haben. Und ich habe das dann, um sicher zu sein, dass es wirklich ein iOS 18-Feature ist, habe ich extra auf iOS 17 ist nachgeguckt. Und da habe ich zwar den Effekt auch gesehen, aber viel schwächer.
Ich glaube einfach nur, dass die Parameter gedreht haben. Das ist wahrscheinlich dasselbe.
Das kann sein. Das kann sein, aber trotzdem hatte ich den Gedanken, was, wenn Apple dieses neue Feature, was jetzt in Vision OS eingebaut ist, in der Fotos-App nämlich, dass du jedes beliebige 2D-Foto nehmen kannst und einfach dir da ist so ein Würfel-Icon, das klickst du an und dann macht dir daraus ein 3D-Foto und das funktioniert also erstaunlich gut. Ich habe es jetzt schon mit hunderten Bildern getestet. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut es teilweise funktioniert. Was, wenn die einfach dieses Modell nehmen würden, kombinieren mit ihren Daten, die sie schon von diesem Parallax-Feature haben und einfach diese 3D-Welt mit diesen Lookaround-Fotos, die sie haben, einfach mit AI plus Parallax zusammen generieren und so eine komplette 3D-Welt von allen Orten schaffen, für die es auch Lookaround gibt in der Vision Pro. Das fände ich richtig geil.
Ich meine, die nehmen ja nicht nur ein Foto auf, sondern die nehmen ja einen Continuous Stream an Fotos mit ihren Autos auf. Ich glaube, dass die dann noch viel, viel, viel mehr machen können, wenn du dir diese 3D-Rekonstruktion mit Gaussian Splatting anschaust und so weiter. Die können ja alles rekonstruieren und zwar dann auch in voll 3D ohne Parallax zu faken oder so.
Ich vermute sogar, dass es sogar andersrum ist, dass deren Modelle intern, die dieses neue 2D-Bild zu 3D-Feature gebaut haben, dass die sogar basiert sind auf den Aufnahmen, ich habe es mit so vielen Fotos probiert. Es kann nicht sein, dass sie nur gesagt haben, hey, wir trainieren unser Model mal mit Menschen, mit Autos, es kann praktisch alles in 3D verwandeln. Selbst wenn es irgendwie richtig komplexe Bilder ist, wie Glas oder Spiegel. Ich habe zum Beispiel in Chicago, da gibt's ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Art Spiegelkugel. Das ist ganz berühmt in Chicago. Könnt ihr mal googeln. Ich weiß nicht genau gerade, wie es heißt. Aber selbst dieses Bild habe ich ausprobiert mit diesem Feature und es hat es perfekt erkannt, obwohl es ein Spiegel ist und es eigentlich durcheinander kommen könnte. Es hat perfekt funktioniert. Ich vermute, dass sie sogar eben diese Apple Maps Bilderdaten, wo sie schon 3D-Informationen irgendwie haben, mit LiDAR-Sensor sind, glaube ich, da rumgefahren, dass sie das sogar zum Training verwendet haben. Weil das würde für mich nur Sinn machen.
Ich meine, da wird es bestimmt irgendeine Mathematik darum ergeben und irgendwas mit Vision und so weiter. Ich habe mal so einen Vision-Kurs gemacht. Ich glaube, das war von Steinbach vor. Zwar nicht zu Ende gemacht, aber ein ganzes gutes Stück. Da kann man echt viel, viel, viel machen.
Ja.
Jetzt noch kurz zu deinem Parallax-Effekt, weil ich habe jetzt auch noch mal in iOS 18 gibt es jetzt für die Photogrammetry-Session, was ja mein 3D-Scanner macht, gibt es jetzt einen neuen Mode und der nennt sich Area-Mode. Das heißt, wenn du kannst jetzt 3D scannen und auch wenn du nicht komplett um ein Objekt herum kannst, kann man sich auch mal angucken, das in dem Video für Reality Kit ist das, glaube ich, wo sie es ansprechen, wo sie das als für Art Projects auf Vision Pro bewerben, also dass du sozusagen irgendwie einen Baum einscannst oder sie haben irgendwie so ein Moos mit einem Baum und dann, keine Ahnung. Also im Prinzip ist ein zweiter Scan-Mode, der nicht darauf abzielt, dass es ein einzelnes Objekt ist. Ich habe jetzt so mittelmäßige Erfolge damit gehabt. Ich habe jetzt mal da draußen so auf meinem Balkon meine Mülltonnen fotografiert. Ich dachte, da kommt mehr Surroundings drumherum, aber der dann wirklich nur die Mülltonnen ausgeschnitten. Keine Ahnung, ob das noch mehr geht. Aber im Prinzip sind es 2-3 Zeilen Codeänderung für mich geworden. Also ich zeige jetzt ein Pop-up an. Also es ist jetzt noch nicht live, aber ich zeige ein Pop-up an mit ob du den Object Mode oder den Area Mode benutzen willst und im Prinzip war es das schon. Der Sample Code von Apple ist immer noch derselbe Scheißcode wie vor einem Jahr. War das ein Jahr? Ja. Ich habe gestern reingeguckt, es ist immer noch derselbe Rotz. Sie haben immer noch keine Framework Binaries, keine Simulator Binaries. Das heißt, du kannst immer noch den Scheiß nicht auf dem Simulator kompilieren. aber ja. Das war so, was ich noch gefunden hatte. Und ansonsten, was habe ich noch gefunden? Das Icon-Tinting, das automatische Icon-Tinting funktioniert bei einigen Icons sehr gut anscheinend. Ich glaube, Apple macht es so, wenn ein Icon zu hell ist, dann drehen sie die Farben um.
Ja.
Und wenn es dunkel genug ist, dann lassen sie es.
Ich glaube, die machen zuerst eine Unterscheidung zwischen Hintergrund und Vordergrund. Mhm. Weil der, wenn der Hintergrund eben relativ einfarbig ist und der eben hell ist, dann machen die den einfach schwarz. Mhm. Und wenn sie im Vordergrund das Icon, was sie erkennen, wenn es auch relativ einfarbig ist, dann tinten sie das Icon im Vordergrund mit der Farbe des Hintergrunds. Also nehmen wir an, du hast ein Icon, das Hintergrund orange und in der Mitte ist ein weißes Swift-Icon. Okay? Wenn du das jetzt in Dark Mode versetzt, dann wird der Hintergrund schwarz. Mhm. Und das weiße Icon wird orange.
Genau, das hab, so habe ich es bei meiner App nämlich auch gesehen. Er hat mir mein blaues NFC-Logo mit weißem Text, macht er den, das Blau macht er zu dem dunkelgrau und dann den Text innen drin in dem blauen Gradient. Was ich jetzt so.
Schon ganz intelligent.
Ja, ist ganz intelligent, sieht, aber muss ich selber machen.
Also du kannst auf jeden Fall das überschreiben. Du kannst dir ein eigenes Dark Mode Icon anbieten. Mhm. Und dann ist es nochmal explizit überschrieben. Ich überlege jetzt für Freemium Kit zum Beispiel, da ist mein Icon eigentlich schon quasi im Dark Mode, weil der Hintergrund ist ziemlich dunkel. Mhm. Dann habe ich so ein Ding in der Mitte, so ein Icon. Ich überlege jetzt, ob ich quasi für den Light Mode eine Variante designe, die im Hintergrund weiß oder hell ist. Mhm. Oder ob ich einfach den Icon, den ich jetzt habe, für beide Modi überlasse. Das ist so ein Gedankengang, den ich gerade habe, wo ich mir nicht sicher bin, wie auch, zum Beispiel GitHub hat auch ein Icon, das ist schwarz im Hintergrund und in der Mitte ist es weiß. Das ändert sich im Dark Mode zum Beispiel gar nicht, weil das ist schon quasi im Dark Mode. Und jetzt ist die Frage, werden die zum Beispiel ihre App so aktualisieren, dass sie im Light Mode eine Light Mode Variante vom App-Icon haben oder nicht? Bin ich sehr gespannt, was die Community macht.
Ja, bin ich auch gespannt. Ein Ding, was ich noch herausgefunden habe, ist vielleicht als kleinen Tipp, es gibt ja diesen, hatten wir ja angeguckt, diesen Modus für du sitzt im Bus oder im Auto und guckst auf dein Telefon und dir wird schlecht dabei. Ja. Ich habe nur gesehen, mach das nicht an, es brät die Batterie durch. Also da ist irgendein, ich hatte das einmal eine Zeit lang an und dann habe ich mir gedacht, ey, mein Akku geht so schnell leer. Ich habe es wieder komplett ausgemacht, weil du kannst dir diese automatische Detection anschalten, dass er dann, sobald du Auto fährst, scheint, das hat richtig meinen Akku geburnt.
Der benutzt halt Sensoren wahrscheinlich, um es festzustellen und die verbrauchen den
Akku. Ja, aber die sind so auch an, also Accelerometer und so weiter, das ist ja alles irgendwie an, aber auf jeden Fall ist da irgendwas schiefgelaufen. Ich habe es mal komplett ausgeschaltet, seitdem ist wieder gut. Falls ihr irgendwie Akkuprobleme habt und das anhabt, macht's aus.
Aber ist ja generell so bei Betas, dass alles, was Sensoren verwendet, ist noch nicht optimiert. Die müssen ja immer den Code optimieren, damit es möglichst wenig Batterie verbraucht. Und in den Betas ist es immer so, dass diese neuen Features viel Batterie verbrauchen.
Ja, aber ich habe gemerkt, Beta 2 war jetzt echt gut und Beta 3 ist eigentlich auch okay vom Akku. Also lässt sich nicht meckern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja gut, wenn du keine neuen Features benutzt, wie zum Beispiel dieses, dann ist es eben kein Problem. Dann hast du quasi iOS 17 Beta.
Ja, auch Banking-Apps machen keine Zick mehr. Also das ist irgendwie auch vorbei, das Problem. Das war ja früher immer so ein Ding, ey, du gehst auf eine Beta und schon, Sparkassen-App stürzt ab.
Ja, aber schon letztes Jahr hatte ich auch überhaupt kein Problem damit. Ja. Also das ist jetzt schon seit einer Weile behoben.
Ja. Habe ich sonst noch was zu iOS? Also ich habe mich jetzt auch noch so an iOS 18 Features noch gar nicht herangewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf jetzt diesen 3D-Scanner Area Mode auszuprobieren. Ich glaube, das werde ich aber jetzt auch, nachdem jetzt mein Business Card Service, wenn das jetzt mal draußen ist und alles rund läuft, es läuft noch nicht ganz rund, wir sind noch am serverseitig was fixen, aber ich fürchte mal, also ich habe meine App auf Pending Developer Release, habe auch schon ein paar Fixes in der Pipeline, also ich werde die wahrscheinlich releasen, sobald der Server soweit ist und dann gleich ein Update nachschieben mit kleinen Fixes auf meiner Seite noch, aber danach werde ich mich mal an iOS 18, an Icons machen, an Control Center und an Lockscreen, was man da so basteln kann und vielleicht auch nochmal an Shortcuts und App Intents und da mal gucken. Und dann will ich auch noch bauen für die Business Card, will ich auch noch einen App-Clip bauen. Da habe ich schon so
geil.
Halb was zusammengeschustert. Da will ich auch nämlich noch eine coole Experience bauen, sodass die Business Card mit einem App-Clip auf Telefonen rauskommt, die App nicht installiert haben. Und dass das halt irgendwie cool nativ dann aussieht. Und das ist so, wo ich hin möchte.
Ja, ein App-Clip macht halt mega viel Sinn bei deinen Apps.
Das macht auf jeden Fall, also da sehe ich es auch und ich werde es auch wahrscheinlich den App-Clip erstmal nur für die dedizierte Business Card App rausbringen, um zu sehen, okay, wie funktioniert der ganze Kram und dann für die NFC.cool.
Bin gespannt, was du sagst, wie kompliziert es war dann am Ende.
Also es ist nicht wenig. Also man muss da viel Konfiguration und das und hier und App Association File und deine Domain und das ist alles so. Ich bin da schon an Dinge gestoßen. Da gibt es irgendwelche Developer Options in den Settings, wo du Dinge machen kannst. Da hat dann irgendwas nicht funktioniert und ich wusste nicht warum. Und, ich muss nochmal gucken. Aber eins nach mal.
Gut, haben wir sonst noch was für heute?
Ja, wir probieren mal was Neues aus. Wir machen eine Verlosung. Und zwar, die hängt mit Marketing zusammen.
Genau.
Genau, also, ihr könnt, oder sag du?
Ja, und zwar wollen wir einfach nur wenn ihr den Podcast mögt, sag ich mal, möchten wir, dass auch mehr Leute den Podcast kennenlernen können, die auch Entwickler sind. Und dazu würden wir gern einen Tweet schreiben. Und wenn ihr den Tweet teilt und auch dem Podcast-Account folgt auf Twitter, ich denke mal auch auf Mastodon, oder?
Ich glaube, ja, wir machen das auf beiden Plattformen.
Genau.
Auf beiden Plattformen gibt es was zu gewinnen. Die Person, die gewinnt, kann nur auf einer Plattform gewinnen. Also es gibt jetzt nicht, dass man zwei gibt, aber man kann natürlich auf beiden teilnehmen. Aber wenn man bei beiden gewinnt, ich glaube, wir werden das schon vorher ausfiltern, wenn wir sehen, dass dieselbe Person, dann gibt es nur einmal was. Aber ja, wir werden jeweils einen Promocode rausholen. Ich glaube, wir machen es einfach für eine App eurer Wahl.
Also ihr könnt euch anschauen, welche unsere Apps ihr theoretisch haben wollt. Aber die Idee ist, ihr kriegt quasi einen Promocode, zum Beispiel für ein Jahr kostenlos für die App.
Genau, das, alles, was ihr tun müsst, ist Follow und Retweet des jeweiligen Tweets, den werdet ihr dann vielleicht in den Shownotes schon finden. Ansonsten einfach, das wird wahrscheinlich der letzte oder vorletzte Tweet in dem Account sein oder Tut, wie man es auch immer nennt, Post.
Tröt.
Ja, genau, Tut. Genau, mal gucken. Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr followt und das retweetet, weil wir wollen wachsen. Wir können nur mit euch wachsen. Und natürlich, ach, nicht vergessen, 5 Sterne in iTunes. Oder wie nennt man es? Podcast-Verzeichnis eurer Wahl. Genau. Schauen wir mal, ob das was bringt. Weil wir haben einige, die es zuhören. Und dann macht es auch bitte. Das wäre ganz toll.
Genau. Also ihr könnt Translate
nicht nur immer zum Beispiel zuhören, sondern auch mal aktiv werden.
Ihr könnt Translate, NFC cool. Ihr könnt Metadata für Fastlane-Tools, es gibt so viele Tools, genau, an denen ihr beteiligt
seid. Translate-Kit, es gibt alle möglichen Apps, die ihr haben könnt.
Übrigens, Freemium-Kit wird komplett kostenlos sein, also da macht es keinen Sinn, dass ich einen Promocode für raushau. Ist erstmal kostenlos.
Erstmal. Irgendwann solltest du es schon monetarisieren. Ne?
Irgendwann, ja.
Gut. Dann war es das für heute.
Genau. Wir versuchen wieder im 2-Wochen-Rhythmus ranzugehen. Genau. Wir hatten, weil ich so niedergeschlagen war letztes Mal, es verschoben und deswegen die Aufnahme heute.
Genau. Also dann schönen Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, keine Ahnung. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.